Den Erwachsenen nicht. Nein, ich hätte kein Problem damit. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mich auch ruhig unterbrechen. Heute im Gebäude, genau. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist das eine. Und das andere, was heute so für mich in diesem Lied auch so stark thematisch wichtig war, war, dann nimmt mein Gott mich in seinen Arm. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, wenn ich in einem Arm bin und dann über Mauern springe, aber das ist dann auch nicht mehr mein Problem. Das ist das Problem von Gott. Psalm 18. Daraus war dieser Text, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und ich frage mich auch manchmal, ob das denn so wahr ist. Wie das Leben so lehrt, ist das mit den Mauern manchmal nicht so ganz einfach. Das ist so eine Aussage, die man, glaube ich, auch wirklich nur im Glauben sagen kann. Es gibt eine Menge Mauern, die trotzdem stehen, aber vielleicht kommen wir da noch drauf. Es geht also heute um Mauern, um Grenzen, das ist das eine, und um das Überwinden von Mauern, also die Befreiung, die beim Überwinden dieser Grenze zum Tragen kommt. Und als Grundlage für die Predigt dient nicht der Psalm 18, sondern Markus 1, die Verse 40 bis 45. Da erzählt Markus von einem Mann, der von allen ausgegrenzt lebte, weil seine Krankheit ihn wie eine Mauer umgeben hat. Er kam da quasi gar nicht raus. Durch Jesus jedoch hat er Annahme erlebt und Befreiung, denn hier war einer, der die unsichtbare Grenze überwand und ihn wieder ins Leben zurückholte. Der Text. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und bat ihn um Hilfe. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Jesus hatte Mitleid mit ihm, streckte die Hand aus und berührte ihn. Ich will, sagte er, sei gesund. Und im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Sofort schickte Jesus ihn weg und befahl ihm streng, sag ja niemand ein Wort davon, sondern geh zum Priester, lass dir deine Heilung bestätigen und bring die Opfer, die Mose zur Wiederherstellung der Reinheit vorgeschrieben hat. Die Verantwortlichen sollen wissen, dass ich das Gesetz ernst nehme. Aber der Mann ging weg und fing überall an, von Jesus und seiner Botschaft zu erzählen und davon, dass er geheilt war. Jesus konnte sich bald in keiner Ortschaft mehr sehen lassen. Er hielt sich draußen in unbewohnten Gegenden auf. Doch die Leute kamen von überall zu ihm her. Eigentlich ein toller Zustand. Wir wünschten uns eigentlich auch, dass die Leute von überall zu uns herkommen. Wie wir damit umgehen würden, ist eine ganz andere Frage, ob wir das wirklich packen würden. Liebe Gemeinde, so fängt jede Predigt an, liebe Gemeinde, ein Aussätziger. Seinen Namen kennen wir nicht, aber ich finde es trotzdem wichtig, ihm einen Namen zu geben, damit er eine Person ist und nicht nur eine Funktion hat. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Samuel. Ich nenne ihn so, weil ich in ihm wirklich eine Person sehen möchte und nicht nur eine Krankheit. Also Samuel. Das ist dieser Aussätzige, von dem wir gerade gehört haben. Und das ist ein lebendiger Toter, dieser Samuel. Denn für die damalige Gesellschaft war er das. Aussatz, das bedeutete, bei zum einen die Krankheit, er verfault bei lebendigem Leib. So einfach kann man das sagen. Er stirbt so ganz still in kleinen Portionen vor sich hin. Und er war bei lebendigem Leib von allem ausgeschlossen, was das Leben eigentlich lebenswert macht. Er hatte keine Kontakte zur Familie, zu Frau und Kindern, kein Leben in der Gemeinschaft eines Dorfes, keine Berührung von anderen, keine Nähe, keinen Austausch. Und näherte sich, das wissen wir eigentlich alle, ein gesunder Mensch, einem Aussätzigen, musste dieser schon vom Weiten rufen, ich bin unrein. Komm nicht in meine Nähe. Und so gesehen bedeutete aussätzig sein eigentlich damals schon fast tot sein, eigentlich tot. Oder vielleicht sogar noch schlimmer. Bei lebendigem Leib das zu fühlen, Schmerzen, Trennung, Verlust der Leistungsfähigkeit, Einsamkeit und Angst. Und so ging es dem Samuel. Er fühlte sich wie tot. Der Aussatz, eine der schlimmsten Krankheiten damals, hatte ihn befallen. Nicht nur von seiner Familie war er getrennt, sondern er musste auch noch ertragen, dass viele meinten, er sei wohl selber schuld an seiner verzweifelten Situation. Denn Aussatz galt auch als Strafe Gottes. Strafe Gottes für schwere Sünden. Und so wie viele heute meinen, dass wenn jemand an Krebs erkrankt, dann habe er wohl nicht die richtige Lebenseinstellung gehabt, denke nicht positiv genug, habe einfach seine Probleme nicht richtig bewältigt, so war es auch damals. Und zur Verzweiflung über die Krankheit gesellt sich dann manchmal auch noch das stumme Urteil der anderen. Du bist doch ein Stück weit selber schuld daran, dass du so krank bist. Hättest du doch einfach nur gesünder gelebt oder bei psychischen Erkrankungen reiß dich einfach mal zusammen. Und für mich noch viel schlimmer, wenn es dann so im frommen Bereich heißt, bete mehr und bete richtig und dann wirst du schon gesund werden. Und wenn du nicht gesund wirst, dann hast du eben nicht genug gebetet oder nicht richtig gebetet. Schon haben wir unsere Urteile parat. Das alles hat so auf den Samuel eingeprasselt. Und dieser Samuel hat aber einen Vorteil. Er war noch nicht ganz in seiner Depression versunken. Er hatte sich einen Rest Zorn bewahrt gegen diese Krankheit, eine innere Rebellion, einen letzten Funken Hoffnung in all seiner Verzweiflung. Ich will nicht aufgeben. Ich will kämpfen und einen Ausweg suchen, mag er sich innerlich gesagt haben. Und so machte er sich auf die Suche nach Heilung. Und das machen kranke Menschen ja auch heute noch. Sie begeben sich auf der Suche nach Heilung. Im Internet macht man das heute, da forscht man dann nach Behandlungsmethoden, was man denn so, man hat nicht immer einen Peter, der sich da auskennt, man guckt nach Behandlungsmethoden, fragt, was kann man denn machen, man konsultiert Ärzte, meistens 1, 2, 3, ganz viele, und macht dabei manchmal eine ganz eigenartige Erfahrung. Es gibt gar keine einheitliche Meinung über eine Therapie. Die kann oft ganz verschieden ansehen. Der eine sagt nur keine Standardmedizin, sondern nur Homöopathie. Ein anderer sagt, um Himmels Willen, so wie ich, naturwissenschaftlich gedacht, was soll das alles? Natürlich die Schulmedizin. Ein dritter sagt, die Ernährung nach sowieso ist das einzig Wahre. Oder ein vierter sagt, du musst nur in den Ashram von sowieso gehen und dann wirst du auch wieder gesund. Kennen wir alles. Wie muss ich meinen Lebensstil ändern, um wieder gesund zu werden? Kann ich auch lernen, und das ist vielleicht eine ganz wichtige Frage, kann ich vielleicht sogar lernen, mit meinen Krankheiten zu leben und mich dabei trotzdem als Heiler und ganzer Mensch zu fühlen? Ein Ansatz, den ich eigentlich viel zu selten finde. Und so wird eben alles ausprobiert, was Hilfe verspricht. Und das ist zutiefst menschlich, weil niemand möchte gerne leiden. Unser Samuel muss auf seiner Suche nach Heilung von Jesus gehört haben und der Kraft, die von ihm ausging. Ist sowas Ähnliches wie ein Guru für ihn sicher damals, ja? Also da ist einer, der kann was. Wir sind in Markus 1, ganz am Anfang. Das muss ich also rasend schnell rumgesprochen haben. Als Jesus bei seinen Wanderungen durch Galiläa in seine Gegend kommt, da ist Samuel zur Stelle. Er fasst sich ein Herz und überwindet die Menschenscheu, die sich ihm durch seine Krankheit tief eingeprägt hat, aber auch eben diese religiösen und auch diese Vorschriften vom Gesundheitswesen her. Er überspringt die innere Mauer seiner Isolation. Er darf ja nicht, aber er wirft sich Jesus zu Füßen und er fleht ihn an, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Ich finde, das ist ein unglaublicher Glaube. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Und die Reaktion Jesu auf diese flehentliche Bitte, ja eigentlich schon fast trotzige Aufforderung, wird ganz unterschiedlich überliefert in verschiedenen Übersetzungen übrigens. Einige griechische Handschriften haben dort das Wort und Jesus hatte Mitleid mit ihm eingeführt. Andere wiederum haben geschrieben und Jesus wurde im Innersten zornig. Dass jemand Mitleid mit einem durch den Aussatz verunstalteten Menschen haben kann, das leuchtet uns unmittelbar ein, aber Zorn? Jesu Zorn resultiert wohl aus einer Situation, die wir vielleicht auch von uns ganz gut kennen. Wenn wir sehen, wenn jemand unschuldig leiden muss, sei es durch eine Krankheit, einen Unfall oder was auch immer, dann können wir auch manchmal in Zorn geraten, in einen heiligen Zorn darüber, dass Gott unsere Schöpfung doch gut gemacht hat. Und es trotzdem diese Ungerechtigkeit, Leid, Krankheit und viel zu frühen Tod gibt. Dann kann man Gott Vorwürfe machen, man kann aber auch der Situation diese Vorwürfe machen. Und ich denke, das ist der Grund dafür, dass manche Übersetzer hier eben vom Zorn Jesu reden. Viel wichtiger aber, Jesus sieht diesen Aussätzigen, diesen lebendigen Toten. Und es wühlt ihn bis in die Tiefe hinein auf, dass Menschen einem solchen Leid ausgesetzt sind. Vielleicht spürt er auch Zorn und Mitleid gleichzeitig. Jedenfalls das Wichtigste, er lässt sich anrühren von ihm und seinem Schicksal. Und dann passiert etwas, Gott nimmt ihn in seinen Arm. Er berührt ihn, jetzt nicht so, aber mit der Hand. Er berührt ihn und damit bricht er ein Tabu. Denn Aussätzige waren ja unberührbare im wahrsten Wortsinn. Niemand durfte sich ihnen nähern, sie schon gar nicht berühren aus Angst vor weiterer Ausbreitung der Krankheit. Indem Jesus Samuel berührt, ihn anfasst, seine Nähe zulässt, springt er also sozusagen über eine Mauer, über eine unsichtbare Mauer zwischen Gesunden und Kranken, zwischen Außenseitern und Anerkannten. Und hier an dieser Stelle entsteht für mich eine entscheidende Frage in unserem Text. Und diese Frage resultiert eigentlich immer aus der Suche nach dem, was sagt dieser Text mir heute? Was bedeutet er für mich und was finde ich vielleicht auch Neues in diesem Text? Ein Text, den sicher viele von euch schon gehört haben. Die Frage für mich ist hier, wieso tut Jesus das? Und damit auch verbunden, wer ist denn eigentlich Jesus? Wer ist Jesus? Wer ist er für uns? Wer ist er für mich? Der aussätzige Mann in unserer Geschichte, wenn man diesen Samuel fragen würde, der wüsste auf solche Fragen eine Antwort. Jesus ist einer, den ich um Hilfe bitten kann. Und für mich auch nicht unwichtig, der kranke Mann, dieser Samuel, bittet Jesus auf den Knien um Hilfe. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Sein Vertrauen ist so groß, dass er die ihm auferlegten Schranken durchbricht. Er wagt sich in die Gesellschaft dieses Jesu hinein. Ein spannender Moment. Will Jesus sich der Ansteckungsgefahr aussetzen? Mehr noch, wagt er es dadurch, das Gesetz des Mose zu übertreten? Er darf ja nicht. Jesus ist zornig. Trotzdem ballt er nicht die Faust, sondern er streckt die Hand aus, eine offene Hand. Und wir sehen daraus, Jesus hat wirklich dieses tiefe Mitleid. Seine Hand berührt den aussätzigen Mann, seine Schulter, seinen Arm oder seine Wange. Und solche Gesten, die überbrücken den Abstand zwischen Menschen. Sie verbinden miteinander und hiermit gibt er dem kranken Mann und uns zu verstehen, ich mag dich. Ich bin dir nahe, du bist nicht allein. Und ich finde schon, das geht unter die Haut. Wir können uns das heute kaum noch vorstellen, aber wie das damals gewirkt haben muss, das geht unter die Haut. Diese Geste nimmt das heilende Wort schon vorweg. Aus ihr kann der aussätzige Mann bereits jetzt ersehen, Jesus will mich heilen. Ja, Gott liebt mich. Er liebt den Gesunden und die Kranken und jeden, den er geschaffen hat, zu seinem Bilde. Er zeigt das, indem er hier diesen Kranken berührt. Liebe Gemeinde, zu einem erfüllten Leben gehören eben nicht nur Essen und Trinken. Ich möchte auch, und das weiß jeder von euch, ich möchte auch verstanden werden, ich möchte berührt werden. Und Lebensfreude entsteht dadurch, dass jemand seinen Arm um mich legt oder meine Hand fasst. Mir tut es gut, wenn mir jemand die Tränen abwischt, sei das ganz praktisch, das ist mir auch schon passiert, oder auch rein bildlich. Wenn jemand mich streichelt, und ich denke, das geht euch ganz ähnlich. Die Mutter Teresa hat mal was Schlaues gesagt. Liebe und Zärtlichkeit sind die beste Medizin. Darüber hinaus finde ich sie auch ungemein preiswert. Ich füge hinzu, eine liebevolle Berührung kann ebenso innere Heilkräfte wecken. Und das sind Gaben Gottes. Ich bin ziemlich überzeugt, dass das auch in diesem Krankenhaus sehr, sehr stark zum Ausdruck gekommen ist, was wir eben so in diesem Vorspann im Film gesehen haben. Wir haben das nicht abgesprochen, aber ich fand das sehr, sehr passend. Geht manchmal so, das, was so gut passt. Nochmal, wer ist Jesus? Ich glaube, er ist einer, durch den Gott uns berührt. Jesus fordert Menschen auf, ihm nachzufolgen und andere Gott nahe zu bringen, spürbar und hörbar. Und wir sollen so, um im Bild zu bleiben, Gottes Hand sein, die andere berührt. Jesus selbst hat den aussätzigen Mann mit ausgestreckter Hand berührt. Berührungsängste und Ansteckungsgefahr haben ihn nicht davon abgehalten. Und dadurch hat Jesus beispielhaft die Schranke durchbrochen zwischen gesunden und kranken Menschen, reinen und unreinen. Die gibt's auch für uns heute noch, diese Schranke zwischen den sogenannten Anständigen und den Ausgestoßenen. Aber er akzeptiert diese Schranke nicht. Sie ist für Jesus nicht Gott gewollt. Und das finde ich wirklich tröstlich für alle, denen äußere oder innere Wunden zu schaffen machen. Es ist tröstlich für alle, die sich isoliert fühlen. Und das Beispiel Jesu ermutigt uns auch, eigene Berührungsängste zu überwinden. Wir haben heute keine Aussätzigen mehr unter uns. Ich habe noch nie einen gesehen, in meinem ganzen Leben nicht. Heute kann man das auch heilen. Das ist eine ganz andere Geschichte. Es gibt sie noch, aber nicht bei uns. Aber Menschen, die oftmals am Rande leben, die gibt es auch bei uns. Seien es schwer Kranke, Behinderte, Sterbende oder auch Obdachlose, Ausländer, Spätaussiedler, Langzeitarbeitslose und wer sonst uns noch so einfallen mag. Die unsichtbaren Mauern zu überspringen, dazu ermutigt uns Jesu Verhalten. Denn diese Mauern trennen uns oft voneinander, erzeugen Vorurteile und machen eine Verständigung manchmal nicht nur schwer, sondern scheinbar unmöglich. Jesus dagegen lebt uns eine tiefe Menschlichkeit vor, die sich aus Erbarmen und Mitleid, aber auch aus Zorn und Empörung gegen Missstände in unserer Welt speist. So, und ich habe eben gesagt, ich versuche solche Texte ganz oft so zu lesen, was sagt mir das? Und hier komme ich wieder ins Spiel, dieses berühmte What would Jesus do, diese Armbändchen, die heute schon gar nicht mehr Mode sind, aber die ich immer noch ganz toll finde von der Idee, dass sie einen immer wieder daran erinnern. Wir sollen das tun, was er tun würde, an seiner Stelle. Wir sollen seine Hand, seine Füße, sein Mund sein. Auch wenn ich wohl nicht seine Heilungskraft besitze. Also wenn ich einem Kranken so die Hand auflege, weiß ich nicht, ob er gesund werden würde. Jesus wusste das. Wir können aber darum beten und manchmal passiert's ja auch. Jesus heilt unseren Samuel Kraft seiner Macht. Ich will, sei gesund, sagt er. Damit stellt Jesus die gute Schöpfungsordnung wieder her. So wie Gott von Anfang an die Welt gedacht und gewollt hat. Wir beten ja manchmal auch für Kranke, dass sie wieder in diese Ordnung hineinkommen, die Gott eigentlich sich gedacht hat, bevor sie krank wurden. Und so wird das Heilungswunder auch ein Bild dafür, dass sich hier die Tür zum Himmel so einen Spalt weit öffnet. Können wir uns das vorstellen? So dieser Blick dahin, wie es die Offenbarung am Ende der Zeiten verheißt, da wird es kein Leid mehr geben, kein Geschrei und keinen Schmerz. Und das ist eine tolle Hoffnung, aus der ich immer wieder leben kann und leben möchte. Nur, da sind wir noch nicht. Noch ist es nicht so weit. Das muss auch unser Samuel, der Aussätzige, in unserer Geschichte erfahren. Jetzt kommt eigentlich der zweite Teil unseres Textes. Jetzt ist er geheilt. Aber jetzt kommt wieder was ganz Komisches. Er soll laut Jesu Anweisung davon niemandem erzählen. Mal abgesehen von den Priestern, aber er soll es nicht weitersagen. Harsch fährt Jesus ihn an, sag ja niemandem ein Wort davon, sondern geh zum Priester, lass dir deine Heilung bestätigen. Opfere so, wie Mose es vorgeschrieben hat. Das ist so mosaisches Gesetz gewesen, dass man, wenn man krank war, Aussatz hatte und gesund wurde, vorher quasi durch die Gesundheitspolizei der Priester wieder in das Leben zurückgerufen werden musste. Eher durfte man nicht mehr an der Allgemeinheit teilhaben. Die Verantwortlichen, sagt Jesus, sollen wissen, dass ich das Gesetz ernst nehme. Auch ein ganz komischer Satz. Ja, wie oft erleben wir, dass Jesus das Gesetz nicht so ernst nimmt, sondern anders versteht, als wir es vielleicht verstehen würden. Aber das nur so am Rande. Zweierlei macht Jesus mit seinen Worten deutlich. Er hält sich zum einen an die Gesetze, die jüdischen Gesetze, die Moses vorgegeben hat und die darüber vorsahen, dass nur ein Priester darüber zu entscheiden hat, wann jemand wieder als rein gilt. Das ist ja alles noch zu verstehen und nachzuvollziehen, aber das Zweite, dieser barsche Befehl, sagt ja niemandem ein Wort davon. Was soll das bedeuten? Ist doch eigentlich vollkommen klar, dass ein solch geheilter Mann, der unversehens von einem hoffnungslosen, lebendigen Toten wieder zu einem Geheilten geworden ist, darüber nicht schweigen kann. Die Priester würden sowieso erfahren, das ist klar, aber auch seine Familie, seine Arbeitskollegen, seine Freunde, das ganze Dorf. Wenn sich's rumspricht, wie Jesus heilt in dieser Zeit, weil es auch gar keine anderen wichtigen Dinge gab, sag ich jetzt mal, außer Gespräche untereinander, wieso sollte sich das geheim halten lassen können mit dieser Heilung, die hier passiert? Warum will das Jesus nicht, dass das gesagt wird? Die Erklärung kommt gleich. Jesus konnte sich bald in keiner Ortschaft mehr sehen lassen. Das ist lästig. Das erinnert so an die Popstars, ne? Wenn irgendwo ein Popstar aufkreuzt, sei es jemand aus der Künstlerszene, sei es aber von mir aus auch ein Politiker, dann kommt gleich jeder und will ein Selfie mit ihm. War damals noch nicht so, aber ihr könnt euch vorstellen, was damals so ein Ruhm, so ein etwas zweifelhafter Ruhm dann vielleicht auch bedeutet hat. Genauso wie heute. Ich habe jetzt gelesen in der Zeitung, der Dalai Lama kommt nach Frankfurt und da kommen Hunderttausende aus der ganzen Welt, um diesen Mann zu sehen. Er wird sich dran gewöhnt haben, aber ich fände es ausgesprochen lästig. Ich finde es ja schön, dass ihr alle da seid, aber wenn das jetzt Tausende wären, wäre es vielleicht auch nicht so ganz einfach, damit umzugehen. Und so geht es Jesus wahrscheinlich auch. Es war wirklich auch lästig, schlicht und simpel, für den Menschen gesehen, einfach auch lästig. Aber ist es nur dieses zur Schaustellen in einer Öffentlichkeit, die Jesus durch das Schweigegebot vermeiden will? Oder steckt noch was anderes dahinter? Es wird ja im Verlauf der Erzählung des Markus-Evangeliums noch häufiger solche Schweigegebote geben. Passiert ja auch öfters, dass Jesus gehalten sagt, red nicht drüber. Jesus, denke ich, will nicht die Neugier Schaulustiger befriedigen. Und Jesus will auch nicht wegen seiner Wunder und Zeichen Gehör finden. Und ich denke, erst von Karfreitag und Ostern her, also durch sein Leiden und Sterben und Auferstehen, wird er sichtbar als Messias, als Gottes Sohn, als derjenige, der gekommen ist, den tiefen Riss zwischen Gott und den Menschen wieder heil zu machen. Verstehen kann man Jesus eigentlich nur von daher. Die Frage, wer ist Jesus, muss von daher beantwortet werden. Jesus ist sicher ein guter Mensch, wie ganz viele akzeptieren heute. Jesus ist sicher auch ein Prophet, wie auch noch ganz viele akzeptieren. Jesus ist sicher auch ein Arzt, ein Wunderheiler aufgrund seiner Geschichten gewesen, aber ist eigentlich noch viel, viel, viel mehr. Er tritt in diesen Riss zwischen Gott und den Menschen, damit diese Beziehung zwischen uns und Gott wieder heil werden kann. Und deshalb, und das sagt Jesus, den von ihm Geheilten, von seinen Wundertaten zu berichten. Jesus will nicht als Wunderheiler wahrgenommen werden, nicht als der gute Mensch, nein. Sein Auftrag war es, die Menschen mit Gott zu versöhnen. Er war gekommen, um die Sünde der Welt zu tragen, zu leiden und zu sterben für die Sünde eines jeden Menschen, für die Sünde von uns, von mir und von dir. Heilung von Aussatz, das war für unseren Samuel sicher ganz, ganz wichtig. Unglaublich wichtig, lebenswichtig. Aber bei Jesus geht's noch um Wichtigeres, um noch viel mehr, um Heilung von Sünde. Und Sünde ist eigentlich mindestens so schlimm wie Aussatz. Erstens, sie ist ja auch unheilbar. Es gibt keine Medizin, zu der Zeit damals gab es keine, heute gibt's, aber es gibt keine Medizin gegen Sünde, genauso wenig wie es die damals gegen Aussatz gab. und sie führt zum Tod. Genauso wie Aussatz zum Tod führt. Der Sündesold ist der Tod, sagt die Bibel ganz deutlich. Und hier sogar zum ewigen Tod. Das ist noch viel schlimmer. Und hier komme ich selbst wieder ins Spiel. Hier bin ich selbst aussätzig. Hier brauche ich Jesus, genauso wie ihn dieser Samuel brauchte. Mein Problem, meine Krankheit ist, oder das Hauptsymptom dieser Krankheit ist, dass ich Gottes Herrschaft über mich, sein Geschöpf, ablehne. Und das trennt mich von Gott. Und so wie es der Aussatz bei Samuel tat, keine Teilnahme an den heilsnotwendigen Ritualen seiner Zeit, kein Zugang zum Tempel, keine Beteiligung am Opfer, was von Sünde freisprach, so führt auch Sünde in ewige Verlorenheit. Und da kann genauso wie beim Samuel damals auch heute nur Jesus helfen. Jesus, der einzige Weg zum Vater, zum ewigen Leben. Und so stimmt's dann schon. Jesus ist der Arzt, aber nicht nur der Arzt des Körpers, sondern vor allem der Seele. Und so will er wahrgenommen werden, so will er richtig verstanden werden. Die spannende Frage an mich ist jetzt, habe ich verstanden, dass das die einzige Möglichkeit ist, zu überleben und nicht an meinem Aussatz zu sterben? Und dann zeigt mir unser Samuel, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, den richtigen Weg auf, wie das geht. Er fällt vor Jesus auf die Knie. Und das ist etwas, was ich ganz wichtig halte, weil darüber heute kaum noch geredet wird. Diese Demütigung vor Gott aufgrund meiner eigenen Schuld, die ich erkannt habe. Darüber redet man heute ganz selten. Man redet über die Liebe Gottes, man redet über Gnade, über Vergebung. Aber den ersten Schritt dazu, den ich tun muss, nämlich wirklich meine Schuld zu erkennen und mich vor Gott zu beugen, auf die Knie zu fallen, das ist eigentlich kaum noch Thema bei uns. Und ich denke, das ist wichtig, dass ich das mal wieder sage. Diese wunderbare Geste der Demut vor Gott, die ist nötig, weil Gott heilig ist und ich Sünder bin. Und wenn ich mit dieser ehrlichen Haltung zu Gott komme, dann kann ich ganz fest damit rechnen, wir sagen, ich kann fest glauben, dass Jesus helfen will, dass er helfen wird. Und dann rührt er mich an und berührt mich und sagt zu mir, ich will, sei gesund. Dann nimmt mich Gott in seinen Arm. Sei heil, sei rein, ja, sei heilig. Und das ist Jesus' eigentliches Anliegen. Dazu ist er auf diese Welt gekommen. Und das sollen und das dürfen wir dann auch ohne Scheu weitersagen. Das sagt uns Jesus dann auch nicht, sag's ja keinem, weil wir dann nämlich das Richtige übersagen. Jesus ist der Heiland. Er ist gekommen, damit wir heil werden, dass unsere Beziehung zu Gott wieder ganz unbeschwert ist, dass wir zu Gott kommen können wie zu einem Vater, uns auf seinen Schoß setzen können und mit ihm Gemeinschaft haben können. Geht uns davon das Herz über? Ich komme zum Schluss. Die Evangelien sind soeben keine Aneinanderreihungen, ein schweres Wort. Die Evangelien sind also keine Aneinanderreihungen von spektakulären Helden und Wundertaten Jesu, sondern eigentlich sind sie eine Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Ich will es mal so formulieren. Ist nicht von mir, habe ich abgeschrieben, aber ich finde es gut. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Mit diesem Psalmwort haben wir begonnen. Mit ihm möchte ich auch enden, denn es macht uns Mut, Grenzen zu überwinden, unter denen wir leiden. Samuel, der Aussätzige, hat erlebt, wie er die Mauer seiner Krankheit überwinden konnte, weil ein anderer sich ihm liebevoll zugewendet hat. Und weil Gott sich auch mir und dir liebevoll zugewendet hat, deswegen dürfen wir leben. Und wir dürfen anderen davon weitererzählen, dass wir das erlebt haben. Wir haben erlebt, wie Gott die Mauer unserer Sünde niedergerissen hat. Und davon haben wir zu reden. Das ist unser Auftrag auf dieser Welt. Und wo es uns gelingt, damit einen Menschen wieder zurück ins Leben zu holen, da wird schon jetzt und hier ein Stück vom Himmel sichtbar. Da reißt auch der Himmel ein Stück weit auf. Und die Ewigkeit ohne Schmerzen, ohne Krankheit, ohne Hunger, ohne Angst, ohne Durst wird sichtbar. Gebe Gott uns dazu den Mut und die Fantasie, die Liebe und den langen Atem. Amen.